SRF 1.
Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen des Schweizer Radios. Sunrise geht in die 5G-Offensive. Schon nächsten Monat sollen erste Städte und Orte 5G-tauglich sein. Den Zeitpunkt für diese Ankündigung hat Sunrise ganz bewusst gewählt. Wo ist die Welt im Kleinen vereint? Bei uns. In der Schweiz leben Menschen aus fast 200 Nationen. Und das Zusammenleben in diesem Weltendorf Schweiz klappt meist ganz gut, zeigt eine Befragung. Dann tausende Täter, tausende Opfer und ein Schicksalsgipfel zum Missbrauch von Kindern. 4 Tage der Wahrheit im Vatikan. Und um 13 Uhr die Slowakei, ein Jahr nach der Ermordung des Enthüllungsjournalisten Jan Kuciak.
Ich selber muss sagen, im ersten Moment habe ich diese Nachricht nicht geglaubt. Es war so unfassbar. Und dann habe ich mich gefragt, warum und wer hat das Ganze ermöglicht?
Wo steht die Slowakei heute? Tagesgespräch mit dem slowakischen Gelehrten Juraj Stern um 1. Ihr Rendezvous mit Simon Loy, guten Mittag. Der Telekom-Anbieter Sunrise gibt Gas. Bereits nächsten Monat lanciert er 5G, die neueste Mobilfunkgeneration. Glasfaser für die Luft, wie Sunrise sagt. Im Fokus hat Sunrise die ländlichen Gebiete und neue potenzielle Kundinnen und Kunden. Die Analyse von Wirtschaftsredaktor Philipp Mayer zur Frage, ist die heutige Ankündigung von Sunrise mehr als gutes Marketing?
Ja, es geht primär darum, sich im Gespräch zu halten. In den nächsten Tagen werden die Medien und die sozialen Medien voll sein mit Beiträgen über die neue Mobilfunktechnologie 5G. Dafür gibt es 3 Gründe. Der wichtigste ist, dass die Netzwerkanbieter wie Huawei, Ericsson und Nokia im Prinzip startklar sind. Sie haben in den vergangenen 12 Monaten zusammen mit den Mobilfunkunternehmen die erste Generation der 5G-Technik praktisch zur Marktreife gebracht. Außerdem startet am Montag in Barcelona der Mobile World Congress, der wichtigste Branchenanlass im Mobilfunk. Dort werden die ersten wirklich 5G-fähigen Handys vorgestellt, sowie eine Großzahl von neuen Anwendungen für den Geschäftsbereich. Gestern haben sich deshalb bereits Huawei und Ericsson mit neuen Erkenntnissen zu Wort gemeldet. Heute war es Sunrise, die den Start verkündete. Und die nächsten Tage wird bestimmt auch die Swisscom noch mit einer ähnlichen Mitteilung aufwarten. Es geht also darum, der Kundschaft die schöne neue Mobilfunkwelt zu zeigen und sich selbst als Vorreiter zu positionieren. Doch bis 5G effektiv bei uns Kundinnen und Kunden ankommt, wird es auch jetzt noch eine Weile gehen. Zuerst werden die sogenannten Early Adopters zugreifen, also jene, die bei neuen Technologien immer zuvorderst mit dabei sein wollen. Danach werden die neuen Angebote erst einmal sehr teuer sein. Zudem muss man auch bei der ersten 5G-Generation, die bisher praktisch nur unter einer Art Laborbedingung getestet werden konnte, im Alltag wieder mit Kinderkrankheiten rechnen. Und deshalb ist es eben doch nicht nur Marketing. Denn der 3. Grund, warum die Mobilfunkanbieter heute schon laut trommeln, ist, sie wollen so rasch wie möglich so viele Nutzer wie möglich auf das neue Netz schicken. Denn nur so kann die neue Technologie einem echten Härtetest unterzogen und dann, wenn nötig, gezielt verbessert werden.
Die Analyse von Philipp Mayer. Nun Nachrichten in der Übersicht mit Mara Zehnhäusern.
Der Mörder im Fall Marie wird ordentlich verwahrt. Das haben die Bundesrichter entschieden und eine Beschwerde des Täters abgewiesen. 2 psychiatrische Gutachten zeigten, dass der Verurteilte nicht therapierbar sei, so die Begründung. Der Mann hatte 2013 im Kanton Freiburg die 19-jährige Marie entführt und später umgebracht. Offiziell verbüßte er damals noch eine Freiheitsstrafe wegen eines anderen Tötungsdelikts. Er hatte das Gefängnis aber mit einer elektronischen Fußfessel verlassen dürfen. Letztes Jahr verurteilte ihn das Kantonsgericht Waadt zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe und einer ordentlichen Verwahrung. Die Zahl der Grenzgänger ist in der Schweiz zurückgegangen. Laut dem Bundesamt für Statistik waren es Ende 2018 noch 314.000 Personen, die in der Schweiz arbeiteten, aber nicht hier wohnten. Das sind 2.000 Personen weniger als im letzten Quartal des Vorjahres. Vor allem aus Deutschland und Italien pendelten weniger Erwerbstätige in die Schweiz. Etwas mehr als die Hälfte der Grenzgänger stammte aus Frankreich. Die Schweizer Bevölkerung isst immer weniger Fleisch. Insgesamt wurden im letzten Jahr knapp 218.000 Tonnen Fleisch verkauft. Das sind 4.000 Tonnen oder knapp 2% weniger als im Vorjahr, wie das Bundesamt für Landwirtschaft schreibt. Sowohl Kalb und Lamm als auch Schweinefleisch wurde laut Bund weniger verkauft. Ungebrochen sei dagegen die Vorliebe der Bevölkerung für Poulet, von dem mehr verkauft wurde. Aktivisten aus der Türkei sind mit der Forderung für einen Baustopp beim Ilisu-Staudamm gescheitert. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, EGMR, hat ihre Beschwerde für unzulässig erklärt. Die Aktivisten wollen verhindern, dass die 15.000 Jahre alte Stadt Hasankeyf geflutet wird, sobald der Staudamm fertig ist. Sie argumentieren, das Recht auf Bildung für künftige Generationen werde verletzt, wenn die Kulturstätte verschwindet. Der EGMR folgte der Argumentation nicht. Aus der Europäischen Menschenrechtskonvention lasse sich kein individuelles Recht ableiten auf Schutz einzelner Kulturdenkmäler. Der Genfer Regisseur Claude Goretta ist im Alter von 89 Jahren gestorben. Das teilte seine Familie mit. Goretta feierte seinen größten Publikumserfolg 1977 mit dem Film «La Dentellière». Darin spielt auch die französische Schauspielerin Isabelle Huppert. Es war der Startschuss für ihre Karriere. Das Wetter: heute scheint meist die Sonne. Morgen hat es im Norden viele Wolken und lokal fällt Niederschlag. Im Westen scheint dagegen zum Teil die Sonne. Die Temperatur erreicht rund 11 Grad. Im Süden ist es sonnig, mit Nordföhn wird es 20 Grad warm.
Die Bevölkerung in der Schweiz ist ein kleines Abbild der Welt. Menschen aus fast allen Ländern der Welt leben hier. Neben den vier Landessprachen werden über ein Dutzend Sprachen häufig gesprochen und es gibt mehr als 10 Religionsgemeinschaften. Die Integration dieser verschiedenen Minderheiten klappe recht gut, findet eine Mehrheit von 3000 Personen, die der Bund zum Zusammenleben in der Schweiz befragt hat. Alles bestens also? Max Ackermann.
Jede und jeder Dritte in der Schweiz fühlt sich von als anders empfundenen Menschen gestört. Tönt nach viel, muss aber relativiert werden, sagt Michele Galizia, Leiter der Fachstelle für Rassismusbekämpfung beim Bund. Oft gehe es nur um den Ärger, wenn jemand seinen fremdsprachigen Arbeitskollegen nicht versteht.
Sprache ist der Schlüssel der Integration. Sprache ist das A und O für ein Gemeinschaftsgefühl in der Gesellschaft.
Dass Bund und Kantone große Anstrengungen unternehmen, um die Sprachkompetenz von Minderheiten zu fördern, sei deshalb wichtig und richtig. Überhaupt fühlten sich die Behörden gestützt durch die Umfrage.
Der Wunsch der Bevölkerung ist nicht Ausschluss, der Wunsch ist Integration, zusammenarbeiten für mehr Integration.
So ist eine Mehrheit der Bevölkerung der Ansicht, dass die in der Schweiz lebenden Ausländerinnen und Ausländer mehr Rechte erhalten sollen, beim Familiennachzug zum Beispiel oder bei der erleichterten Einbürgerung für die zweite Generation.
Hier ist die Bevölkerung eigentlich einiges fortschrittlicher als gewisse Politiker und Politikerinnen.
Noch sei natürlich nicht alles gut. Immerhin 7% der Bevölkerung fühlen sich von Menschen mit anderer Hautfarbe gestört. Ebenso viele generell von Ausländerinnen und Ausländern. Jede und jeder Zehnte stört sich an anderen Religionen, wobei die Ablehnung der Muslime gegenüber einer ähnlichen Umfrage vor 2 Jahren leicht abgenommen hat. Auffallend dagegen die mehr als doppelt so starke Ablehnung von Fahrenden, also von Menschen, die nicht sesshaft leben.
Es ist erstaunlich und kann eigentlich rational nicht erklärt werden.
Denn es gibt gerade mal noch 3.000 bis 3.500 Schweizer Fahrende plus ein paar hundert Ausländische, die im Sommerhalbjahr durch die Schweiz ziehen. Da schlage wohl noch immer der uralte Gegensatz zwischen Sesshaften und Nomaden durch, vermutet der studierte Ethnologe Galizia. Gerade in diesem Bereich gibt es also noch viel Integrationsarbeit zu leisten.
Max Ackermann im Rendezvous am Mittag, 12.39 Uhr. Es geht letztlich um die Glaubwürdigkeit von Papst Franziskus beim Missbrauchsgipfel im Vatikan. Und danach bei uns. Der französische Präsident Macron will gegen Hass im Internet vorgehen und schielt dabei nach Deutschland. Kein Witz, in der Ukraine will ein Komiker Präsident werden. Und Ein Mord, der ein Land bewegte. Nur wohin und wie lange noch? Unser Hintergrund zur Ermordung des slowakischen Enthüllungsjournalisten Jan Kuciak vor 1 und im Tagesgespräch um 1. Hören wir den Schrei der Kleinen.
Ascoltiamo il grido dei piccoli che chiedono giustizia.
Unter anderem mit diesen Worten hat Papst Franziskus heute den Kinderschutzgipfel in Rom eröffnet. Es ist das erste Mal in der Geschichte der römisch-katholischen Kirche, dass sich Bischöfe und Geistliche treffen, um ausschließlich über den sexuellen Missbrauch von Minderjährigen zu sprechen. Die Geistlichen beraten über Konsequenzen aus den Missbrauchsskandalen in der katholischen Kirche. Unser Korrespondent Franco Battel hat jenen Pater getroffen, der das Treffen im Auftrag des Papstes maßgeblich organisiert hat.
Der Deutsche Hans Zollner ist Jesuitenpater, Theologe und Psychologe. Er beschäftigt sich seit Jahren mit dem Thema Missbrauch von Jugendlichen durch katholische Geistliche und wird deswegen mitunter als Kinderschutzbeauftragter des Papstes bezeichnet. Wie groß das Problem des Kindsmissbrauchs in der römisch-katholischen Kirche ist, erklärt Zollner anhand einer Zahl.
Aus den Studien, die wir haben, wissen wir, dass im Durchschnitt zwischen 1945 und etwa 2015 3-4% von Weltpriestern und etwas weniger von Ordenspriestern missbraucht haben oder des Missbrauchs angeklagt wurden.
3-4% der katholischen Priester haben Minderjährige missbraucht. Das sind global gesehen tausende Täter und entsprechend viele Opfer. Pater Zollner ordnet diese Zahl ein, indem er sie mit anderen Berufsgruppen vergleicht.
Aus den wenigen Vergleichszahlen mit anderen Berufsgruppen, aber immer nur auf bestimmte Länder bezogen, lässt sich erkennen, dass unter Schullehrern von öffentlichen Schulen, unter Sporttrainern oder anderen Personen, die mit Jugendlichen in Kontakt sind, eine ähnliche Zahl von Verantwortlichen sich des Missbrauchs schuldig gemacht haben.
Und trotzdem, in einem Punkt würden sich katholische Geistliche und andere Täter klar unterscheiden.
Ein Täter, der als Priester zum ersten Mal missbraucht, ist im Durchschnitt 39 Jahre alt. Ist deutlich älter, 15 Jahre älter als bei Vergleichsgruppen.
Priester werden also vergleichsweise spät zu Tätern. Zollner zieht daraus den Schluss, dass viele die ersten 10 oder auch 20 Jahre der ihnen auferlegten Ehelosigkeit des Zölibats gut meistern, dann aber Probleme bekommen.
Das lässt darauf schließen, dass es eher darum geht, dass man die Lebensform des Priesters nach der Priesterweihe deutlich in den Blick nimmt und schaut, was kann da getan werden, damit Menschen nicht in die Einsamkeit fallen, damit sie nicht unter Arbeitsüberlastung so leiden, dass sie sich irgendeine Art von Ventil suchen und einige eben leider auch in sexuellem Missbrauch von Minderjährigen.
Die älteren Priester vor Arbeitsüberlastung und Einsamkeit schützen. Auch da müsse die Prävention ansetzen, meint Zollner. Opferverbände aber kritisieren das und fordern, die Ehelosigkeit der römisch-katholischen Geistlichen ganz grundsätzlich zu überdenken. Doch Papst Franziskus hat erst vor kurzem bestätigt, dass er Verheirateten nur sehr begrenzt priesterliche Funktionen anvertrauen will. Das Thema Zölibat wird darum nicht im Fokus dieses Bischofstreffens stehen. Trotz all dieser Probleme, die römisch-katholische Kirche stehe, sagt Zollner, beim Kinderschutz nicht erst am Anfang.
Ich denke, dass wir in einigen Gegenden der Welt weit fortgeschritten sind. Und dass es in anderen Gegenden der Welt noch sehr viel bedarf, dass man überhaupt über das Thema reden kann.
Zollner nennt keine Länder beim Namen. Doch es ist klar, dass sich etwa die römisch-katholischen Kirchen der USA, Deutschlands oder auch der Schweiz durch zahlreiche Skandale stark verändert haben. In diesen Ländern wurde viel in die Prävention investiert. Dieses Wissen soll am Treffen den Bischöfen jener Länder weitergegeben werden, in denen das Thema noch immer ein Tabu ist. Kritiker sagen, auch Argentinien, die Heimat von Papst Franziskus, habe bisher zu wenig unternommen. Und Franziskus selber habe das Thema des sexuellen Missbrauchs lange unterschätzt. Ja, sagt Zollner, doch der Papst habe diese Kritik nun aufgenommen.
Das Schöne am Papst ist, dass er zugibt, wenn er etwas falsch gemacht hat, beziehungsweise wenn er einen Lernprozess nötig hatte. Er hat sich auf diesen Lernprozess eingelassen und er hat es jetzt so weit geführt, dass es zu dem wichtigsten Thema des Pontifikates jedenfalls in den letzten 12 Monaten geworden ist.
Der Papst, der dazulernt. Er wird am Sonntag das Treffen der Bischöfe mit einer Rede beschließen. Auf die warten viele Gläubige rund um den Globus mit Spannung.
Und mehr zum Thema hören Sie in der Sendung Kontext morgen Freitag um 9 oder um 18 Uhr auf Radio SRF 2 Kultur oder schon jetzt im Internet. In Frankreich ist die Zahl judenfeindlicher Vorfälle letztes Jahr sprunghaft angestiegen. Jüngstes Beispiel: Grabschändungen auf einem jüdischen Friedhof im Elsass. Der französische Präsident Macron hat nun gestern Abend in der Debatte um Antisemitismus ein Gesetz angekündigt gegen Hass im Internet.
Ce que ce texte portera donc, ce sont des dispositions claires, imposant les retraits dans les meilleurs délais de tous les contenus appelant à la haine.
Und lobte dabei Deutschland, das ein solches Gesetz schon kenne. Netzwerkdurchsetzungsgesetz heißt das Gesetz in Deutschland, ist etwas sperrig, darum sagt man dem Gesetz oft auch kurz Facebook-Gesetz. Peter Vögel in Berlin. Das Gesetz ist seit gut einem Jahr in Kraft in Deutschland. Hauptgrund dafür war allerdings im Gegensatz zu Frankreich ja nicht der Antisemitismus.
Nein, sondern das hat etwas mit der Flüchtlingskrise zu tun. 2016-17 gab es einen massiven Anstieg von Hasskommentaren, und zwar um 160%. Die sozialen Medien fühlten sich nicht verantwortlich. Twitter löschte nur 1% aller glasklar strafbaren und beanstandenden Posts, Facebook nur 39%. Und um ein Beispiel zu erwähnen, es gibt ja ein berühmtes Selfie von Angela Merkel mit einem syrischen Flüchtling. Und nicht nur dieser Mann wurde auf Facebook als Terrorist gebrandmarkt, nicht nur wurde auf Facebook behauptet, er habe etwas mit dem Terroranschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt im Dezember 2016 zu tun. Auch die Familie, die ihn aufgenommen hat, die wurde ebenfalls bedroht. Und zwar war das Anke Möwe, die Mutter einer 6-jährigen Tochter. Und sie hat davon an einem Podiumsgespräch 2017 mit dem damaligen Justizminister Heiko Maas erzählt. Und ich finde das hörenswert.
Meine Familie wird bedroht, aktiv, außerhalb von Facebook. Das, was mal angefangen hat mit du linksgrün versiffte Schlampe oder mit Morddrohungen, wird in Realität umgesetzt. Und ganz ehrlich, Herr Maas, ich habe Angst und ich bekomme keinen Schutz.
Also Drohung auf Facebook und dann im realen Leben. Handlungsbedarf war also gegeben.
Also, die Absicht war klar, weniger Hasskommentare in den sozialen Medien, auf Twitter, YouTube, Facebook. Darum müssen diese Medien jetzt mit diesem neuen Gesetz klar strafbare Inhalte innerhalb von 24 Stunden entfernen. Peter Vögeli, man hat jetzt ein Jahr Erfahrung in Deutschland. Klappt das? Machen die das?
Das ist gar nicht so einfach zu sagen. Es gibt zwar diese Transparenzberichte der Anbieter, aber die Zahlen kann man unterschiedlich interpretieren. Was bedeutet eine geringe Zahl von Beschwerden bei Facebook im Vergleich zu YouTube? Ist das jetzt intransparent oder funktioniert das System? Was man aber sagen kann, und einige Dinge kann man sagen, es gibt eine schnellere Überprüfung seitens der Anbieter, es gibt eine höhere Sensibilität und es gibt keine Hinweise für ein Overblocking, also dass aus Angst vor Sanktionen einfach alles, was beanstandet wird, auch gesperrt wird. Das sagen die Zahlen klar, es gibt nicht eine Klagewelle und eine Löschorgie.
Seit das Gesetz in Kraft ist, hat vor allem die rechte AfD am lautesten Kritik geübt in Deutschland. Kamen in der Zwischenzeit noch andere laute Kritiker dazu?
Es gibt einige Kritik, auch berechtigte Kritik zum Beispiel. Es ist fragwürdig, dass Twitter oder Facebook jetzt die rechtlichen Entscheidungen treffen sollen, was gelöscht werden soll und was nicht, zumindest quasi in erster Instanz. Der Staat kann ja die Rechtsprechung nicht an Unternehmen auslagern. Dann gibt es auch klare Fälle, aber viele sind eben nicht so klar. Beleidigung, Verleumdung, üble Nachrede, das sind Tatbestände, die juristisch schwer zu beurteilen sind. Dann apropos AfD, Vizechefin von Storch hatte nach den Übergriffen von Silvester 2016 getwittert, ich zitiere, «Was zur Hölle ist in diesem Land los? Wieso twittert eine offizielle Polizeiseite auf Arabisch? Meinen Sie, die barbarischen muslimischen Gruppen vergewaltigenden Männerhorden so zu besänftigen?» Zitat Ende, das wurde natürlich gelöscht, aber dann hat das Satiremagazin Titanic einen Fake-Tweet von einer falschen Beatrix von Storch losgelassen. Das wurde dann auch gelöscht und dann ist die Frage, also Twitter erkennt Satire nicht, was ist Satire, was nicht. Und in diesem Zusammenhang als letzter Punkt, was ist mit den zu Unrecht gelöschten Beiträgen? Da muss man vor Gericht gehen und das dauert lange.
Also es geht um einen heiklen Balanceakt zwischen Zensur und Meinungsfreiheit. Aus Ihrer Sicht, Peter Vögeli, schafft das deutsche Gesetz, das eben jetzt auch Frankreich einführen möchte, auf diese Art und Weise diesen Akt?
Ich denke, das deutsche Gesetz hat Mängel, aber im Grundsatz ist es nötig. So wie man auf der Straße nicht einfach zusammengeschlagen werden kann, darf das auch im Internet, auf Social Media nicht einfach geschehen. Die Meinungsäußerungsfreiheit ist auch im realen Leben nicht unbeschränkt und es braucht ein besonderes Instrument, weil ein Shitstorm entfaltet seine höchste Kraft innerhalb von 48 Stunden. Wenn Sie dann erst in den nächsten Tagen eine Klage einreichen oder vielleicht noch persönlich oder per Post, dann ist es einfach zu spät. Also ein solches Gesetz ist nötig.
Danke, live aus Berlin, Peter Vögeli. Ein Komiker als Präsident? In der Ukraine könnte es Ende März dazu kommen, sagen aktuelle Umfragen. Die Rede ist von Wladimir Zelensky. Der 41-jährige Schauspieler und Komiker spielte einmal Präsident in einer beliebten Fernsehserie. Jetzt will er das echte Amt. Ohne allerdings ein Programm zu haben oder eine politische Hausmacht. David Nauer stellt den Mann vor.
Es war am vergangenen Silvester. Für die meisten Ukrainerinnen und Ukrainer das wichtigste Fest im Jahr. Kurz vor Mitternacht tritt da jeweils der Staatspräsident am Fernsehen auf und hält eine Rede. Auf dem Kanal 1+1, einem der landesweit wichtigsten Sender, war das diesmal aber anders.
Добрый вечер, друзья. Совсем скоро мы встретим Новый год и продолжим вечерний квартал.
Statt Amtsinhaber Petro Poroschenko kam Wladimir Zelensky vor die Kamera. «Guten Abend, Freunde», sagte er. Er wolle etwas ändern im Land und habe sich deswegen dafür entschieden, für die Präsidentschaft zu kandidieren. Dann wünschte er seinen Landsleuten noch ein gutes neues Jahr und einen neuen Präsidenten. Die Präsidentschaftswahlen in der Ukraine finden Ende März statt. Als aussichtsreichste Kandidaten gesetzt, galten lange Amtsinhaber Petro Poroschenko sowie Oppositionspolitikerin Julia Timoschenko. Zwei Figuren, die in der ukrainischen Politik schon seit langem eine Rolle spielen. Kaum neue Gesichter also, nirgends, bis Wladimir Zelensky auftauchte.
Я люблю свою страну, люблю свою жену, люблю свою собаку.
Zelensky ist 41, Vater zweier Kinder. Er besitzt eine Filmproduktionsfirma, steht selber vor der Kamera und ist ein begnadeter Komiker. Berühmt geworden ist er auch durch die Fernsehserie «Diener des Volkes». In dem Mehrteiler spielt er einen einfachen ukrainischen Lehrer, dem eines Tages der Kragen platzt angesichts der Zustände im Land. Die vielen Piepstöne verraten es. Schauspieler Zelensky, hier als Lehrer Vasili Galabarotka, schimpft mit deftigen Flüchen über unfähige Politiker und darüber, dass sich in der Ukraine nie etwas ändert. In der Fernsehserie wird dieser Gefühlsausbruch von einem Schüler gefilmt und ins Internet gestellt. Das Video wird enorm populär, es trifft den ukrainischen Zeitgeist und Lehrer Galabarotka wird bei der nächsten Präsidentschaftswahl prompt gewählt. Im richtigen Leben ist alles etwas komplizierter. Zelensky steht in Umfragen zwar gut da, er hat reale Chancen, in die Stichwahl zu kommen. Sein Problem aber ist, dass er keine Hausmacht hat und auch kein politisches Programm.
Но у меня нет опыта работы в политике, и это жирный плюс. Хотя многие считают, что это минус.
Ich habe keine Erfahrung in der Politik und das spricht für mich. Gut, manche halten das auch für einen Nachteil. Das sagte Zelensky nicht auf einem Parteikongress, sondern auf einer Comedy-Bühne. Der Schauspieler nimmt seine Kandidatur zwar ernst, aber er füllt sie nicht mit ernsten Inhalten. Seriöse politische Interviews gibt er praktisch nicht. Wenn er über seine Ambitionen redet, dann oft scherzhaft. Ein Programm will er zusammenstellen nach den Wünschen der Ukrainer, was auch immer das heißt, und ein Team sucht er sich aus den Reihen von Freiwilligen. Hunderttausende sollen sich schon eingeschrieben haben auf Zelenskys Webseite. Die Begeisterung ist vor allem Ausdruck davon, dass sich viele Ukrainer einen Wandel wünschen. Vor 5 Jahren hat ein Volksaufstand auf dem Maidan den korrupten Präsidenten Viktor Janukowitsch vertrieben. In der Folge annektierte der große Nachbar Russland die Halbinsel Krim und entfachte einen Krieg in der Ostukraine, einen Krieg, der bis heute anhält. Die ukrainische Wirtschaft hat sehr gelitten unter diesem Konflikt, was die Menschen im Alltag spüren.
Ja, Pjotr Poroschenko. Nicht ich.
Präsident Poroschenko, hier parodiert vom Komiker Zelensky, hat auf viele Probleme der Ukrainer keine Antwort gefunden. Zelensky allerdings hat auch keine Rezepte. Selbst für Experten bleibt unklar, wer ist Wladimir Zelensky, wofür steht er. Seine Neujahrsansprache jedenfalls hat diese Frage nicht beantwortet. Im Gegenteil. Denn der Fernsehsender 1+1, auf dem Zelensky anstelle von Poroschenko auftreten konnte, gehört dem ukrainischen Oligarchen Igor Kolomoyskyj. Der Milliardär hat sich mit dem amtierenden Präsidenten überworfen und lebt seit einiger Zeit in Israel. Steckt er hinter der Kandidatur von Zelensky? Ist die Kandidatur des Komikers ein Projekt des Oligarchen, um sich am Präsidenten zu rächen? Superreiche Unternehmer spielen in der ukrainischen Politik seit jeher eine wichtige Rolle. Zelensky und Kolomoyskyj kennen sich, streiten aber ab, eine geheime Absprache zu haben. Eine ukrainische Journalistin fragte kürzlich beim Oligarchen nach, ob Zelensky denn seine Marionette sei. Nein, antwortete Kolomoyskyj, viel eher sei er eine Marionette des Komikers. Ein ernsthaftes Dementi tönt anders.
4:01. Heute vor einem Jahr hat ein Mord die Slowakei auf- und durchgerüttelt. Der investigative Journalist Jan Kuciak und seine Verlobte wurden in ihrem Haus erschossen. Offenbar, weil sie zu viel wussten über die Geschäftspraktiken von reichen Geschäftsleuten und der Mafia gefährlich nahe kamen. Es kam in der Folge zu den größten Demonstrationen seit der Wende und zum Rücktritt des Regierungschefs. Unser Korrespondent Roman Fillinger hat Slowaken getroffen, die der Mord bis heute nicht loslässt.
Diese Woche werden wieder viele Slowakinnen und Slowaken auf die Straße gehen. Sie werden wieder dieses Friedenslied singen, sich so wünschen, dass Zorn, Neid, Hass, Angst und Zwietracht aus ihrem Land verschwinden. Auch Peter Bardi wird dabei sein. Allerdings denkt der Chef der Nachrichtenplattform Actuality sowieso jeden Tag an seinen getöteten Reporter.
It's still very like a fresh. I see his face daily.
Er sieht das Gesicht von Jan Kuciak jeden Tag. Beim Eingang des nüchternen Redaktionsgebäudes steht ein Porträt des ermordeten Paars. In der Redaktion hängt eines an der Wand. Doch es sind die Bilder in seinem Kopf, die Bardi auch heute noch die Tränen in die Augenwinkel treiben.
He wanted to try something different and I sent him, no, it's not good, you are young and you have to continue with me. And he was killed.
Jan wollte beruflich etwas Neues machen. Ich habe ihn überredet, zu bleiben. Und dann wurde er ermordet. Die Angst, so etwas könne sich wiederholen, begleitet Bardi seither jeden Tag.
The fear is still here, but if we want to continue and if we want to be useful, we have to break through the fear and work.
Wollen wir unserem Land nützlich sein, müssen wir die Angst durchbrechen und arbeiten. Gemeinsam mit anderen Medien hat Aktualität zu den Enthüllungen nach dem Mord an Kuciak beigetragen. Journalistische Arbeit, die mitgeholfen habe, die slowakische Gesellschaft zu verändern, glaubt Bardi.
People are not so silent as before. They see that if they want to say something, they can do it and the politicians listen them.
Die Leute sind nicht mehr so still. Sie wissen, wir können etwas sagen und die Politiker hören uns. Matej Hwasnik hat Jan Kuciak nicht gekannt, aber auch das Leben des 35-jährigen Informatikers hat der Mord massiv verändert.
Me with my friends said, okay, we do not believe that it will be enough.
Ich und meine Freunde waren überzeugt, protestieren alleine reicht nicht. Deshalb versuchten sie, ein Referendum über Neuwahlen zu organisieren. Viel Arbeit, kein Erfolg. Premierminister Fico trat zurück, bevor die für ein Referendum nötigen Unterschriften gesammelt waren. Ficos Bedingung beim Rücktritt, er bestimmt seinen Nachfolger. Neuwahlen sind vom Tisch. Den Organisatoren der großen Demos reichte das fürs Erste. Hwasnik war skeptisch, ist es heute noch. Am Anfang waren die Leute entsetzt und wütend. Dann waren sie enthusiastisch, weil der Premier zurücktrat und weil einer der reichsten Geschäftsmänner des Landes verhaftet wurde. Aber mir stellt sich bis heute die Frage, ist dieser Wandel relevant genug? Die Enttäuschung in Hwasniks Gesicht sagt nein. Im Goethe-Institut von Bratislava rückt sich Michael Chworecki, einer der bekanntesten Schriftsteller des Landes, die Hornbrille zurecht. Er hat nach dem Mord an Jan Kuciak und seiner Verlobten das Land, das Kulisse seiner Bücher ist, kaum wiedererkannt. Und jetzt sieht er eine gespaltene Gesellschaft.
Die Öffentlichkeit ist sehr sensibel geworden, beobachtet die Geschehnisse. Auf der anderen Seite haben wir auch erlebt, wie groß die Gruppe der Bevölkerung geworden ist, die nicht demokratisch denkt.
Diese Gruppe blicke nicht nach Westen, sondern nach Russland, wünsche sich nicht eine besser funktionierende Demokratie, sondern einen stärkeren Anführer, einen wie Wladimir Putin. Diese Gruppe sei auch an einer Aufklärung des Doppelmordes kaum interessiert.
Große Teile der slowakischen Gesellschaft wünschen sich, dass man nicht mehr sich mit dem Thema beschäftigt, weil die haben immer wieder das Gefühl gehabt, das schadet dem Land, das schadet dem Image der Slowakei. Machen wir einfach weiter.
Vor der Garderobe des slowakischen Volksschauspielers und Autors Stanislav Stepka wärmt sich eine Geigerin auf für ihren Auftritt. Im ausgebuchten Saal nebenan warten 300 Zuschauer. Stepka sitzt vor seinem Spiegel und erinnert sich an die Monate nach dem Mord an Kuciak. Das Publikum sei damals ganz starr, ganz trüb gewesen. Der 74-Jährige ist in der Slowakei bekannt, weil er schon zu Zeiten des Kommunismus Kritik an gesellschaftlichen Entwicklungen in seine Bühnenstücke eingewoben hat. Auch die Veränderungen der Slowakei im vergangenen Jahr will er in ein Stück einfließen lassen. Aber jetzt sei es dafür noch zu früh. Er müsse jetzt zusammen mit seinem Publikum nachdenken. Auch ein Jahr nach dem Mord an Jan Kuciak und seiner Verlobten hätten sich die Veränderungen, die diese Tat der Slowakei gebracht haben, noch nicht verfestigt.
Und zum Thema gleich unser Tagesgespräch mit dem intellektuellen Juraj Stern im 1. und 4. nach den Mittagsschlagzeilen Marazinhäusern.
Die Schweizer Bevölkerung ist toleranter gegenüber Fremden als noch 2016. Laut Bundesamt für Statistik fühlten sich letztes Jahr 34% von Menschen anderer Religion oder Nationalität gestört, 2 Prozentpunkte weniger als 2016. Der Mörder im Fall Mari wird ordentlich verwahrt. Das haben die Bundesrichter entschieden und eine Beschwerde des Täters abgewiesen. 2 psychiatrische Gutachten zeigten, dass der Verurteilte nicht therapierbar sei, so die Begründung. Die Schweizer Bevölkerung isst immer weniger Fleisch. Insgesamt wurden letztes Jahr 2% weniger Fleisch verkauft als im Vorjahr.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.